Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
Willkommen zum Honigdachs, Folge 101, die Bitcoin-Einsteiger-Folge. Hatten wir überlegt zu machen, aber ist es nicht geworden, die 101. Honigdachs-Folge. Hallo Stefan.
Hallo Friedemann.
Wir haben offensichtlich nicht aufgehört bei der 100.
Damn. Man soll doch aufhören, wenn es am schönsten ist.
Chance vertan, jetzt müssen wir also weitermachen und wir haben uns ultra spontan einen Gast dazugeholt, denn heute lief so ein bisschen, ist so ein bisschen technisch und organisatorisch der Wurm drin, ne? 100 Folgen lang ging's gut und jetzt, aber wir haben jemand dabei, der einfach aus der Kalten sofort Ja gesagt hat. Emsi, hallo.
Hallo, grüßt euch.
Emsi, der Honigdachs.
Ja, war ein bisschen spontan.
Unter den Gästen. Ja, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, vor wenigen Tagen standen wir zusammen im Publikum von DJ Rootsoul und du meintest, hey, wenn ihr eine Folge macht, ne, holt mich ran. Ehe ihr zu zweit reden müsst, denn zu zweit die Folgen, die sind nicht so geil. Es müssen immer drei sein. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, Emsi, hast du spontan Zeit und du hast alles stehen und liegen gelassen, was dich sehr ehrt.
Ja. Das ist echt toll. Dankeschön, dass du unser Gast bist heute.
Bevor wir einsteigen und ein bisschen zurückblicken, unter anderem auf die BTC Prague und was sonst noch so passiert ist, gibt es eine kleine organisatorische Info. Und zwar nach 100 Folgen haben wir euch zugehört und haben ja, ich habe so ein bisschen rumgefragt, ja über die Jahre auch immer, wie ist das mit diesem langen Intro und gefällt euch das oder nicht? Und es ist wirklich so, ich würde sagen, 9 von 10 Personen haben gesagt, lasst das unbedingt so. Und aber so 1 von 10 Personen hat dann immer gesagt, oh, das ist so furchtbar, das muss, echt? Kannst du das kürzen?
Hat irgendjemand was gegen das Intro? Das habe ich noch nie gehört.
Doch, du musst verrückt. Halt mit den richtigen Leuten reden. Und jetzt haben wir entschieden einfach, das ist die beste Lösung für alle, das Intro ist ab jetzt als Kapitelmarke skipbar, wer möchte.
So schlau.
Es läuft einfach durch für alle, die das mögen, dass man da so runterkommt und für die, die keine Zeit haben und busy sind, die können einfach Kapitelmarke springen. Und ich hoffe, das hat jetzt schon funktioniert. Ich verspreche das hier natürlich, aber die Postproduktion kommt ja erst noch. Aber ich gehe mal da ganz stark davon aus, dass das klappt und dann haben wir das ist das erste große Update des Honigdachs nach 1,5 Jahren.
Ich liebe es, eine technische Lösung für
Kapitelmarken.
Technische Lösung.
Nach 10 Jahren.
Für ein gesellschaftliches Problem. Großartig.
Ja, Kapitelmarken sind halt das, die sind schon aufwendig noch in der Postproduktion. Das ist schon noch eine echte Runde und dann fragt man sich immer so, ja, kann man das, also lohnt sich das? Brauchen die Leute das? Und kann man das auch immer so genau abtrennen? Ich meine, wenn du sagst, du hast hier irgendwie so ein magazinartiges und jetzt kommt der Themenpart und dann der Themenpart, aber bei uns fließt das auch immer ein bisschen so ineinander und wenn du sie richtig machst, dann solltest du ja eigentlich ja auch noch Bilder eigene für die Kapitel machen und die müssen dann alle quadratisch sein und dann vielleicht noch einen Link reinmachen und dann ist das so, dann fängst du irgendwann an, den Podcast nicht mehr zu machen, weil du denkst, so ist noch so viel Postproduktion. Gut.
Ja.
Das ist auch schon der organisatorische Part gewesen. Kommen wir gleich mal zu einer anderen Ankündigung, wo du, Emsi, auch direkt eine Rolle spielst. Und zwar, ich war ganz überrascht, als ich die Nachricht bekommen habe, dass es das Socratic Seminar jetzt auch online geben wird. Kleine Einordnung, wir hatten in der Folge mit Lightrider und Freak. Mit Freak hatten wir ja das Socratic Seminar in Berlin mal vorgestellt, weil Freak das mitorganisiert und da kamen wir zu dem Ergebnis, dass sie das nicht mehr online verfügbar machen wollen, sondern dass einfach zu viel ist und dass man das nur noch vor Ort quasi mitnehmen kann. Und jetzt kam die Ankündigung, dass es eine reine Online-Version geben wird, die halt nicht in Berlin ist, also es ist nicht die Berliner Variante, sondern ein reines Online-Socratic-Seminar, was auch nicht aufgezeichnet wird, aber live gestreamt wird. Und du, Emsi, bist einer der Initiatoren. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
Genau, auf der Zitadelle ist das irgendwie aufgekommen. Also ich war auch regelmäßig und ein paar andere auch, waren regelmäßig bei den Berliner dabei, was so hybrid war, ne? Also Leute vor Ort mit online. Und das hat okay funktioniert, aber es, ich glaube, ein paar haben gesagt, das ist dann halt nicht wirklich nicht recorded oder so, weil man weiß nicht, wer schaut denn da jetzt online zu. Das war ja auch über Jitsi, da gibt es dann irgendwie Fellow Jitsi, ja, steht dann da immer irgendwie, also irgendjemand hört zu, weiß man nicht so genau. Und es gab dann auch mal technische Audioprobleme und sowas, das war dann irgendwie, wollten sie nicht mehr, kann ich jetzt auch verstehen. Aber hat halt jetzt so ein Loch hinterlassen, ne? Und auf der Zitadelle kam dann irgendwie, ich glaube, ja, der René war, glaube ich, der hat mich zuerst drauf angesprochen, hier vom Blog-Trainer, der René, und dann irgendwie, ja, der Action-Slave hier vom Note-Signal, der will da gerne was machen und ob ich denn da irgendwie dabei wäre, oh, da habe ich gleich ja gesagt. Und der Sebastian von Star, der will auch mitmachen, der ist auch dabei, also sind wir da jetzt ein Dreier-Team, genau. Und ein paar Gäste haben sich auch schon angekündigt, aber da, gut, da will ich jetzt nichts vorwegnehmen. Aber es tauchen auf jeden Fall ein paar Leutchens auf. Ich denke, das wird sehr, sehr interessant. Und wir wollen das halt nicht als Podcast machen oder so, da gibt's ja schon genug.
Was?
Sondern wirklich versuchen, das als dieses Socratic Seminar zu machen. Kurze Erklärung, das läuft halt immer nach diesen Chatham House Rules ab, dass man nicht sagen soll, wer jetzt irgendwelche Kommentare abgegeben hat oder Meinungen zu irgendwas, sondern, also darüber kann man gerne reden, aber nicht halt sagen, wer diese Aussage getroffen hat. Das ist natürlich in einem Online-Setting, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen schwierig. Also ich denke mal, es wird nicht genau gleich ablaufen, wie wenn man wirklich vor Ort gemeinsam zusammensitzt, aber irgendwie nah dran. Wir schauen mal, was draus kommt. Und vor allen Dingen, also das Besondere ist natürlich auch auf Deutsch. Also es ist das Socratic in Berlin ist auf Englisch, aber wir wollen das auf Deutsch machen. Das war die, genau. Also es wird dann ein online-deutsches Socratic-Seminar. Der erste Termin, ich will es jetzt hoffentlich nicht falsch sagen, aber ich glaube, der 26. ist angedacht. Juni, 26. Juni. 20.30 Uhr habe ich hier stehen. An der Webseite wird gerade noch gearbeitet, aber also ganz heiß sozusagen. Ich hoffe mal, dass ihr ein bisschen Zeit braucht zum Schneiden und so von hier und rausbringen. Bis dahin sollte es dann vielleicht auch in den Shownotes verlinkt sein.
Es gibt ja auch einen Teaser, ne? Der ist quasi als Audio dann doch irgendwie ein bisschen wie ein Podcast im Internet zu finden. Ah. Da stand drin oder wurde gesagt, jeder vierte Mittwoch im Monat. Also da könnte man sich einen Reminder setzen im Kalender, 20.30 Uhr und nur live. Und ja, 26.06. wurde da auch angekündigt.
Und ist das schon klar, welche Plattform das, soll das auch auf Fountain sein, so wie das hier, so wie der Teaser jetzt war oder so? Oder wisst ihr das schon?
Ich habe es jetzt nicht ganz genau das Technische verfolgt. Also die Idee ist schon, dass man es auf Fountain oder überhaupt halt als Podcast streamt. Mhm. Ohne Recording, aber die Idee von dem Socratic ist ja eigentlich, dass die Leute teilnehmen sollen. Es soll ja nicht so eine Frontbeschallung sein, sondern man möchte, dass die Leute teilnehmen. Das wäre sozusagen die zweite Option, wenn man wirklich nichts sagen möchte. Für die ganz Anonymen, die sich nicht trauen, ihre Stimme zu doxen. Aber sonst, glaube ich, werden wir auch wahrscheinlich Jitsi dafür benutzen.
Ah, okay.
Mhm. Aber das muss man mal gucken, wie gut das dann läuft. Aber Jitsi haben wir auch benutzt für die Berlin-Geschichte und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das ist ja jetzt auch nicht so ein Massenthema, obwohl man jetzt bei der Zitadelle, da gab es ja auch einen Socratic, wo ich mit vorne gesessen habe. Und da habe ich Feedback bekommen, dass die Leute gesagt haben, na gut, ich habe jetzt vielleicht die Hälfte verstanden oder so, aber es war jetzt doch nicht so schlimm sozusagen. Ich konnte dann doch folgen. Also ich hoffe mal, dass das einfach auch ein paar mehr Leute anzieht und sagt, okay, das ist jetzt doch was, ich nehme jetzt davon was mit und ich verstehe nicht nur 100% Bahnhof oder so. Man kann ja auch Fragen stellen. Also es ist ja wirklich, es soll ja ein Diskurs sein und keine Aufzählung von welche Softwareversion ist jetzt gerade rausgekommen und welche Features sind dazu gekommen und dann geht man zum nächsten über und es wird nichts diskutiert,
ne? Ja, wollte ich gerade sagen, also ist ja im Wesentlichen kann man ja, wenn man was nicht versteht, auch fragen, oder? Und dann kann einem jemand das erklären.
Ja, klar, natürlich.
ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit.
Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass gerade diese Sprachbarriere, dass wenn es einfach inhaltlich sehr anspruchsvoll ist und dann noch auf Englisch und dann irgendwie Fachvokabular kommt, mit dem du einfach im Alltag nichts zu tun hast, dass dann die Hürde einfach viel größer ist, als wenn das jetzt auf Deutsch ist und dann auch dieses Fachvokabular kommt, aber du irgendwie mehr Kontext verstehst und dass das vielleicht wirklich auch so eine Brücke ist, um dann vielleicht auch mal zu einem anderen Socratic-Seminar zu kommen, wo man halt vorher sagt.
Ja, und halt für die ganzen Leute, die irgendwie in der Mitte von Deutschland wohnen und im grünen Herzen Deutschlands, habe ich gehört.
Ist das nicht Thüringen?
Auch, das Herz ist größer. Okay.
Was wollte ich denn jetzt fragen? Ich hatte noch eine gute Frage. Ach so, inhaltlich ist das aber wirklich auch komplett eigenständig. Das heißt, ihr nehmt nicht die Vorbereitung vom Berliner Socratic Seminar und macht das dann, arbeitet das quasi ab, sondern das ist auch nochmal komplett eigen vorbereitet.
Also ich glaube, die Inspiration soll schon das Berliner vielleicht sein, also weil die das auch wirklich immer gut zusammentragen. Aber wir haben da ja einen gewissen Versatz drin, ich glaube sogar 2 Wochen. Also wahrscheinlich wird man dann auf jeden Fall noch was ergänzen. Also wir machen auf jeden Fall eine eigene Liste, das ist auf jeden Fall sicher. Aber man will sich ja auch ein bisschen Arbeit ersparen und die Idee ist halt schon mal zu gucken, was die anderen Socratic-Seminare dann so als Thema haben und da sich zu bedienen. Aber es wird auf jeden Fall nicht 1:1 übernommen, also es wird irgendwie anders sein. Vielleicht auch gerade, weil die Sprache eine andere ist, dass man vielleicht dann auch vielleicht mehr deutsche Sachen, deutsche Artikel oder deutsche Sachen irgendwie aufnimmt. Also das habe ich auch gemerkt. Ich habe ja angefangen und immer nur internationale Podcasts und Quellen und sowas gelesen und gehört. Und dann verpasst man halt sozusagen die Verbindung zu Deutschland, weil vielleicht gibt's ja gerade irgendwas, was irgendwie, keine Ahnung, im Bundestag findet irgendwas statt oder irgendwas wird in der EU abgestimmt oder so. Das kriegst du dann bei den amerikanischen Podcasts nicht mit oder da gibt's keine englischen Quellen und dann tauchen die vielleicht auch nicht in den englischsprachigen Socratics auf. Also ich denke, da kann man schon sich nochmal ein bisschen anderen Themen auch widmen, die dann halt mehr lokaler sind oder im deutschsprachigen Bereich halt mehr fassen. Aber ja. Werd mal sehen, würde ich sagen. Das muss sich erst mal entwickeln. Das ist auf jeden Fall jetzt am 26. dann das erste und auch erstmal ein Experiment und gucken, wie es verläuft. Ja.
Finde ich eine tolle Sache, tolle Aktion, dass ihr das macht. Ich weiß selber nicht, wie oft ich das schaffen werde, dazu zu kommen, weil das dieser Live, das ist schon eine ziemliche Herausforderung, so zeitlich dann immer da zu sein. Aber super Idee und super, dass ihr das macht, finde ich.
Aber ich muss da trotzdem gerade aus demselben Argument fragen, ist das nicht so. Ich kann verstehen, warum man das live machen will und dass die Leute da sind, aber wäre das nicht, es ist alles schon technisch da, es müsste nur einer irgendwo diesen Knopf Aufnahme drücken und dann kann man das roh einfach ins Netz stellen und später nachhören. Also verschenkt man da nicht dann doch so unglaublich viel Potenzial, dass man sagt, man hat das alles schon in Mikrofone gesprochen, im Internet, es wurde alles schon ausgestrahlt, dass man sagt, warum denn die Leute, die wirklich an diesem einen Termin nicht können, warum denn die ausschließen? Also ich sehe es ja immer wieder, wenn so Vorträge sind, dass die Leute sagen, wird das aufgezeichnet, wird das, ich kann da nicht hinkommen. Das habt ihr jetzt schon mal gelöst, dass diese regionale Distanz überbrückt wird. Aber es gibt, glaube ich, also so 20:30 mittwochs ist halt auch manchmal einfach für Leute dauerhaft ein schwieriger Termin. Und es wäre so, eigentlich würde nicht viel fehlen zu sagen, komm, wir nehmen das auf und es muss auch keine große Postproduktion sein.
Warum ist es denn so wichtig, das nicht aufzunehmen?
Ich würde sagen, das Format, was du gerade beschrieben hast, das gibt's schon. Also ich würde das vergleichen mit dem Optech Newsletter, der auf Twitter auch vorgelesen wird und diskutiert wird. Und da stelle ich sehr häufig fest, jetzt mal mein Gegenargument dagegen, stelle ich sehr oft fest, dass sich halt niemand meldet und mitdiskutiert, obwohl in diesem Twitter-Space halt ganz viele Leute drin sind, die vielleicht auch was sagen können. Die wollen dann nicht oder, ne, weil es aufgezeichnet wird. Da gibt es eine Aufzeichnung, das kommt dann später als Podcast raus. Ich glaube, dein Argument ist total valide, aber ich denke, oder meine Hoffnung ist, es nehmen mehr Leute teil, weil sie sagen, es ist jetzt keine Aufzeichnung, wenn ich da jetzt irgendeinen Quatsch rede. Und es soll ja auch nicht gesagt werden, wer es gesagt hat. Also da kann man ja vielleicht auch als NIM irgendwie oder kann sich da irgendwie einen Fantasiename für jeden Mittwoch ausdenken und kann dann trotzdem teilnehmen. Also, ja, keine Ahnung. Aber das macht halt dieses Socratic mit den Chatham House Rules aus. Also, das ist einfach das Setup. Was ich vorgeschlagen habe, was aber viel Arbeit ist oder als Idee angebracht habe, ist halt, dass man vielleicht direkt im Anschluss nochmal mit 2, 3 Leuten irgendwie nochmal durchdiskutiert, was jetzt interessant war bei dem Socratic Seminar. Das macht vielleicht auch mehr Sinn. Also, zu sagen, irgendwie, wir haben jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, 1, 2 Stunden das durchdiskutiert und dieser Punkt, der war sehr interessant und da hat man ein paar Sachen gehört. Man darf das ja auch weitergeben. Also es darf ja jemand danach tweeten irgendwie oder veröffentlichen oder einen Blogpost schreiben darüber. Er darf halt nur nicht sagen, wer was gesagt hat. Ne? Also das würde ja gehen. Und so könnte man so einen Mini-Podcast da hinten dran machen, so irgendwie 10 Minuten mit Zusammenfassung, mit was interessant war.
Bitcoin-Update.
Aber ja. Ja, aber das ist so, muss man mal gucken, ist unter Umständen viel Arbeit und ja, so ein Gedanke könnte man mal machen, wird man jetzt beim ersten Mal wahrscheinlich nicht sofort machen.
Nö, aber ich find's auch gut, dass ihr es einfach macht und man muss die Erfahrung sammeln, ne? Wenn die Leute kommen und die sagen, genau, das ist genau aus diesem Grund mache ich das und sonst wäre ich nicht dabei. Wir können da ewig lang diskutieren, was jetzt die beste Lösung wäre, man muss es einfach mal ausprobieren und dann schauen.
Genau, wenn da hunderte von Leuten schreiben, ich habe es verpasst, ich hätte es mir aber angehört, dann kann man ja nochmal... Kann man nochmal überlegen, ob...
Also bei uns fällt es halt direkt in die Sommerferien schon mal das Erste. Das, deswegen, aber gut, werden wir sehen.
Ja, aber du kannst da ja am Handy teilnehmen, du musst da ja nicht, du kannst da ja am Strand liegen mit dem Handy und zuhören. Also das muss ja nicht...
Wenn man Netz hat.
Ist wie Fußball, da ist auch nicht irgendwie, da wollen die Leute auch eher live gucken. Aber gut, ist komischer Fußball. <ich meine.
lacht> Okay, nächster Punkt auf der Liste war ein Buchtipp von dir, Stefan.
Oh ja, es ist ein Buch erschienen, auf das ich lange gewartet habe, nämlich Resistance Money von Andrew Bailey, Craig Warmke, glaube ich, und Bradley Rettler. Das sind drei Philosophieprofessoren aus den USA, die also in Bitcoin-Kreisen schon recht bekannt sind, die auch, glaube ich, alle drei Fellows beim Bitcoin Policy Institute sind. Das ist so ein Think Tank, könnte man sagen, man könnte auch sagen Lobbyverband sozusagen, der Einfluss auf die Politik nehmen will im Bitcoin-Sinne. Und die haben ein Buch geschrieben, das heißt, wie gesagt, Resistance Money. Finde ich auch einen schönen Titel, wobei vielleicht besser wäre vielleicht sogar noch Resilience Money. Aber die argumentieren sozusagen mit philosophischer Präzision, versuchen sie zumindest, und das sollten sie eigentlich können, weil sie sind ja Philosophieprofessoren, alle drei, die argumentieren, warum Bitcoin eine gute Sache ist. Also warum es besser ist, in einer Welt zu leben, in der es Bitcoin gibt, als in einer, in der es Bitcoin nicht gibt. Und das fand ich einen schönen Ansatz erstmal. Also das fand ich eine gute
Basisprämisse einfach. Das ist eine ganz simple Frage, über die man mit jedem reden kann.
Genau, um das Ergebnis vielleicht vorwegzunehmen, also ich finde erst, es ist tatsächlich ein sehr gutes Buch, also sowohl für Bitcoin-Kritiker als auch für Bitcoin-Aktivisten, ja, die also sowohl in die eine Richtung, also Leute, als auch in die andere sozusagen, sowohl Leute, die meinen, Bitcoin rettet die Welt, als auch Leute, die meinen, Bitcoin macht die Welt kaputt. Dieses Buch argumentiert, es macht weder das eine noch das andere, aber es ist eine gute Sache. Und das fand ich einen sehr schönen, sozusagen gemäßigten Take, so, ne? Also, weil man so oft irgendwie sowohl das eine als auch das andere hört. Man hört so oft so, ja, fix the money, fix the world, aber auch so, ja, das ist doch nur spekulatives Spielgeld, was die Welt kaputt macht, so. Und die argumentieren halt, finde ich, sehr präzise, sehr neutral. Na, neutral ist vielleicht zu viel gesagt. Man merkt, glaube ich, schon, dass die Bitcoin-Fans sind, aber man merkt auch, dass sie Profis sind und sozusagen ihre Meinung da so ein bisschen außen vor lassen können. Und die argumentieren halt in einem wirklich auch langes Buch. Es ist ein dickes Buch, glaube ich. Also ich habe es nicht physisch gesehen, aber ich habe es als E-Book gelesen und ich habe eine Woche gebraucht und ich habe wirklich viel gelesen. Die argumentieren sehr ausführlich sozusagen, warum das eine gute Sache ist und warum es durchaus auch Kritikpunkte gibt, die an Bitcoin, die wichtig sind. Manche sind Quatsch und manche sind aber auch wichtig, aber das heißt deswegen trotzdem noch nicht, dass Bitcoin eine schlechte Sache ist. Und das fand ich schön. Das ist so ein ist einfach so ein gemessenes, so ein ruhiger Take. Vielleicht auch wie unser Take oft über Bitcoin ist, ne? Also dass man sagt, naja, Bitcoin, es ist einfach gut, dass es das gibt und dazu muss es nicht die ganze Welt retten. Und das fand ich schön. Das ist, finde ich, das, also ich glaube, es ist vielleicht kein sehr gutes Einsteigerbuch in dem Sinne, dass man ja erstmal das Lesen wollen muss, weil es halt sehr lang, ja, und es ist, muss ich erstmal ein gewisses Interesse muss man schon haben, sonst würde man das wahrscheinlich nicht lesen.
Braucht man Vorwissen?
Ich glaube sehr wenig tatsächlich. Also es ist tatsächlich mit, es wird auch Bitcoin erklärt und so, auch glaube ich recht gut. Es ist schon das Buch, was man glaube ich jedem geben könnte, der halt so viel Interesse hat, dass er sagt, ich lese ein langes Buch darüber, ja. Aber in die eine oder andere Richtung, der entweder sagt, okay, zum Beispiel, also der sagt, entweder ich habe keine Ahnung, aber es interessiert mich, was ich da verpasst habe. Oder der sagt, na, dieses Bitcoin, das ist doch furchtbar, das macht die ganze Welt kaputt. Ja? Oder jemand, der sagt, ah, dieses Bitcoin, das wird uns alle retten und alle Probleme lösen. All diese Leute sollten das Buch zumindest lesen. Und ich finde, es liest sich auch sehr schön. Es ist ein sehr angenehmes Buch zu lesen. Es gibt so ein paar kleine Kritikpunkte, die habe ich auch schon auf Twitter angebracht da. Also, dass ich an der einen Stelle finde, das gleicht sich aber aus. Also an einer Stelle finde ich, da schießen sie über das Ziel hinaus und sagen, Bitcoin ist ein bisschen besser, als ich denke, dass es ist. Auf der anderen Seite denken sie, es ist ein bisschen gefährdeter, als ich denke, dass es ist. Also insofern würde ich glaube ich, das ist schon sehr ausgeglichen. Also es ist schon gut argumentiert und ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Buch, was einfach so diesen gesellschaftlichen Diskurs zu Bitcoin mal sozusagen fixiert, mal hinschreibt, sozusagen auf wenn man sagt, so der extreme Fall, der extreme, wie sagt man, libertäre Standpunkt, den vielleicht irgendwann Saifedean Ammous fixiert hat mit der Bitcoin-Standard, da ist das jetzt vielleicht so der gemäßigte Standpunkt, ist vielleicht im Vergleich dazu dieser Resistance Money. Sehr empfehlenswert.
Okay. Hatte ich vorher tatsächlich noch nicht gehört, dass das kommt. Ist irgendwie, ja, muss aber auch nichts heißen. Also ich habe jetzt nicht alle Bücher so verfolgt. Hast du davon schon gehört gehabt?
Ich glaube, der Name, den habe ich irgendwo schon mal gehört, aber jetzt, worum es da genau geht oder so. Meine Frage, wer gibt es das auch als Hörbuch?
Ja, immer so das der ist Hörbuch. Eine gute Frage. Ich
interessiert vielleicht auch die Zuhörer, weil die sind ja scheinbar auch Audiofans.
Das kann sein. Ich glaube bis jetzt nicht, aber ich bin nicht sicher. Also ich weiß nur, dass es gibt, glaube ich, im Moment nur Hardcover, das ist unglaublich teuer. Es gibt Kindle, das ist auch unglaublich teuer. Und es gibt Paperback und das ist relativ günstig. Da haben sie wohl ganz hart verhandelt mit dem Verlag, habe ich mitbekommen. Und da auf die anderen beiden Preise konnten sie irgendwie keinen Einfluss nehmen. Also das Pricing wie bei so akademischen Büchern, also ziemlich absurd.
Hattest du gesagt, welche Sprache
es ist? Es ist Englisch, ja. Es ist ein englisches Buch tatsächlich. Also das, und das war aber irgendwie ganz lustig, da muss irgendwie was schiefgelaufen sein. Also der Andrew Bailey hatte irgendwie so eine, weiß ich nicht, 10 Tage bevor das rauskam, hat er so auf Twitter so wie so heimlich gepostet, oh, guck mal hier, bei Google Books gibt's ja immer so Previews von Büchern, wo man halt so reingucken kann, aber eigentlich nicht alle Seiten lesen. Ich glaube, in dem Fall konnte man alle Seiten lesen, bis auf eine oder so, die nicht relevant war oder so. Und da habe ich mir das natürlich mal angeguckt, hatte dann aber keine Lust, das im Browser zu lesen. Dann habe ich aber geguckt, okay, man kann das Buch einfach bei Google Books kaufen und es war tatsächlich auch nicht teuer. Es war irgendwie, ich weiß nicht, was ich gezahlt habe, aber es war, weil ich habe es tatsächlich dann einfach als E-Book gekauft und gelesen und das war, aber stellte sich raus, eine Woche bevor das Buch rauskam eigentlich und auch sehr viel billiger, als es nachher bei Amazon war. Also irgendwas ist da, weiß nicht, schiefgelaufen oder keine Ahnung.
Schiefgelaufen. Wer ist da jetzt der Pirat? Ich würde ja auf Google tippen.
Ja, also die Autoren haben auch auf Twitter irgendwie, er hat ja auch gesagt, so ja, sie empfehlen den Leuten entweder die Paperback-Version zu kaufen oder es zu piraten, das Buch, weil sie das selber nicht gut finden, wie teuer es nachher war als E-Book. Also ich vermute, man kann es auch irgendwo als E-Book kriegen. Ich möchte natürlich nicht dazu aufrufen, das runterzuladen. Ich bin nicht sicher, ob das eine Straftat hat.
Ich sehe Emsi schon browsen.
Er würde sowas nie tun. Er will natürlich, er kauft natürlich die
Resistance. Mann.
Also es gibt es demnächst als Audiobook von Emsi eingesprochen, glaube ich. Mal gucken.
Text-to-Speech. Hast du Erfahrung mit E-Books, Text-to-Speech dir einfach vorlesen lassen?
Oh ja.
Aber keine guten offensichtlich.
Ja, da machen wir ein interessantes Fass auf. Also ich habe irgendwie wirklich ziemlich früh angefangen, halt irgendwie auch abends so zum Einschlafen und so halt irgendwie Hörbücher zu hören. Und irgendwann hatte ich, spielt doch keine Rolle, ist so ein Science-Fiction, deutsches Science-Fiction-Ding, habe ich angefangen und da gab es nur die zwei ersten als Hörbuch. Und dritte, vierte, fünfte, sechste Buch, was ich natürlich dann auch hören wollte, gab es nicht. Und da habe ich gedacht, ja, Da machst du selber ein Hörbuch.
Ja.
Und das geht. Also das geht wahrscheinlich heute noch immens viel besser. Wir reden echt, ach du lieber Gott, das ist bestimmt über 10 Jahre her oder so, 10, 12 Jahre her oder so, vor Bitcoin. Ne? Da habe ich wirklich so eine Text-to-Speech-Geschichte, irgendwie so ein akademisches Ding, was es irgendwie für Linux gab, habe ich benutzt. Und die Aussprache war ganz seltsam. Ich bin dann wirklich über den Text, also ich hatte das Buch dann halt wirklich als Text irgendwo gefunden, sagen wir mal. Ich besitze aber auch die Papierbücher. Die liegen drüben noch, ja. Und dann habe ich über den Text wirklich auch per Suchen und Ersetzen ein paar Sachen gefixt, wie, die gar nicht aussprechbar, also die ganz schlimm waren in dem Audiobook sozusagen, damit es so einigermaßen hörbar war. Aber es war wirklich so ein ganz komisches Deutsch, glaube ich. Was, Deutsch oder Englisch? Nee, Deutsch, glaube ich. Ganz komisch. Also irgendwie so, wirklich so ein bisschen, also nicht ganz Stephen Hawking, falls man sich was darunter vorstellen kann, aber es war schon nah dran. Also es war schon sehr hart. Aber ich hatte auch ein bisschen was mal mit Blinden zu tun. Und die gewöhnen sich ja dann auch an, also früher haben die sich auch an so schlechte Sprachausgabe einfach gewöhnt. Also das ist dann so ein bisschen wie so ein Dialekt oder so und du kannst das dann irgendwie verstehen. Und das habe ich wirklich hingekriegt. Also ich habe dann wirklich irgendwie, ich hatte dann ein spezielles Setting für diese Buchübersetzung und dann ging das. Und das war natürlich auch total monoton, ne? Kein Punkt, kein Komma.
Ist doch perfekt zum Einschlafen.
Also heute geht das wahrscheinlich super. Heute geht das super, wenn du da einen Text hast, dann lässt du das hier, da gibt es ja haufenweise Software, die das machen kann, ne? In richtig gut. Da hast du eigentlich in 0, nix ein Hörbuch. Ja.
Siehst du, da haben wir da doch gemacht. Dein Problem gefixt.
Sehr gut.
Irgendwo ja. Bei Google Books liegt da so ein Dokument rum, sehr günstig, und dann nimmst du eine Software und dann haben wir das. Ich habe noch einen Tipp, da bin ich heute drauf gestoßen, und zwar Pete Rizzo, der ist ja der Bitcoin-Historian, der selbsternannte, und macht ja auch immer ganz lange Twitter-Threads zu bestimmten Bitcoin-historischen Ereignissen, der macht das jetzt auch als Newsletter. Und das finde ich super praktisch, weil ich verpasse das dann immer bei Twitter und fall so zufällig, finde ich mal eins. Und da gibt's den BitcoinHistoryNewsletter.com. Ich glaube, der wird einfach jetzt von Casa dafür gesponsert, dass er das macht. Und ich kann noch nicht viel dazu sagen, ich habe mich heute auch erst angemeldet, aber ich glaube, das ist, weil das sind wirklich tolle Geschichten. Du machst das auf und der fasst das so zusammen mit Screenshots, mit Beispielen und erzählt zum Beispiel, was ich jetzt neulich gefunden hatte, was interessant war, dass vor 13 Jahren WikiLeaks angefangen hat, Bitcoin zu akzeptieren. Und er hat das nochmal richtig zusammengefasst, auch wie Satoshi darauf reagiert hat und wie Julian Assange insgesamt quasi von Bitcoin angetan war. Und das, weiß ich nicht, waren so 10 Tweets oder so, aber einfach gut zusammengefasst. Und was war denn davor? Irgendwie, jetzt habe ich zufällig bei der Recherche, wo ich das gesehen habe, noch von einem, der ganz früh gemeint hat und irgendwie 1400 Bitcoins auf dem Laptop gemeint hat und die dann alle verloren hat, weil er irgendwie, weiß ich nicht, das Backup, das Wallet-Dat war unverschlüsselt auf dem Rechner und vermutlich durch einen Trojaner oder sowas. Und dann, der sich nicht hat unterkriegen lassen und jetzt angefangen hat, irgendwie eine Mining-Firma aufzubauen und so. Und das sind wirklich interessante kleine Geschichten aus dem Bitcoin-Universum. Also wer das will, bitcoinhistorynewsletter.com.
Das ist so ein bisschen, erinnert mich das daran, dass du da, glaube ich, in deinem Blog, also der Friedemann hat in seinem Blog auch mal angefangen, irgendwas auszugraben und alte Sachen zu, aber ich glaube nur eins.
Ja, irgendwie.
Da wolltest du, glaube ich, auch immer was draus machen.
Ich wollte wieder selber in meinem Blog suchen nach Sachen, die da vergraben sind, weil, also wie dieses eine Monkey Island Spiel, was auf Bitcoin gemünzt war und sowas. Das ist ganz weirde. Gerade so die Bitcoin-Kultur der frühen Tage, da waren diese Lieder, die DJ Woodsoll heute vor hunderten feiernden Leuten da abfeuert, war das immer noch so was Besonderes und irgendwer hat immer was Weirdes gemacht mit Bitcoin. Das ist ein bisschen weniger geworden, aber naja gut, verändert sich halt alles.
Oder man kriegt es einfach nicht mehr so mit, wer weiß.
Ich weiß nicht, damals haben wir schon darüber gesprochen, dass Bitcoin immer ernster wird. Ne, und das dann irgendwann war Dogecoin halt so die Spaßplattform. Und jetzt, weiß ich nicht, die Spaß. Also es gibt schon noch so Hacks, die gemacht werden, aber das hat auch alles, finde ich, einen sehr ernsten Hintergrund mittlerweile. Oder fällt dir nochmal irgendwie so eine Spielerei ein, die Bitcoin.
Früher war mehr.
Ich meine, wir sind ja schon ein bisschen da beim Thema auch. Wir wollen so einen kleinen Rückblick geben noch auf die BTC Prague, die jetzt war, letztes Wochenende und die halbe Woche irgendwie. Und da gab es ja auch einen Dev/Hackday, den ich ziemlich gut fand. Auch ich habe ihn nur zur Hälfte gesehen, weil der Zug 2 Stunden Verspätung hatte, mit dem ich kommen wollte. Aber da haben so andere kritisiert, es war zu wenig Hackday. Also es fehlt irgendwie auf dieser gesamten Konferenz so der Tisch, wo LEDs blinken und wo irgendwie rumgeschraubt
später,
wird.
Ja.
Dass das noch ein bisschen wenig war. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dieser Dev Day, den hatte ich letztes Jahr verpasst und wollte ihn dieses Jahr aber mitnehmen, dass das für mich auch eigentlich der wichtigste Tag der Konferenz war. Da fand ich die Gespräche irgendwie am produktivsten, weil es für mich am meisten um den Kern von Bitcoin ging. So weniger um so diese gesellschaftliche Meinungsverschiedenheit, wie man es interpretieren kann, was man jetzt mit Bitcoin macht und ob man da wie Saylor irgendwie irgendwas, der und der Blick drauf, sondern es ging eigentlich hardcore darum, ne, was passiert da in der Mitte des Kerns. Und vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an. Als ich nämlich gekommen bin, MC, da standst du gerade auf der Bühne und hast deinen Talk gegeben. Du hast nochmal zusammengefasst, was bei diesem großen Electrum-Hack, ich weiß gar nicht, wie man das zusammenfasst, wo mit Update und da gab es so ein bisschen Sachen, du hast nochmal das aufgearbeitet oder ihr habt das zu zweit aufgearbeitet, wie da eigentlich über insgesamt 2 Jahre lang mit abgefahrenen Mitteln versucht wurde, den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, wirklich. Und auch ja erfolgreich.
Das klingt spannend, das muss ich mir mal angucken. Kann man das nachher irgendwie angucken? Ja. Ist das aufgenommen worden?
Ich glaube, es gibt.
Nee.
Ich weiß nicht, gibt es einen Recording?
Nee, es wurde nicht. Das ist ein bisschen schade, dass das alles nicht aufgezeichnet wurde.
Ja, da musst du es jetzt alles nochmal erzählen.
Ja. Also der Trick ist, dass das echt ein bisschen komplex ist und wirklich 20 Minuten braucht. habt ihr die jetzt gerade? Nee, ja, ich muss mal gucken, ob man das nochmal irgendwo bringen kann, weil es halt sehr interessant ist, wie das alles stattgefunden hat. Aber also ganz kurz die Eckdaten, die wahrscheinlich interessant sind, die Fragen, die du jetzt aufgeworfen hast. Einmal, also wahrscheinlich sind es über 2000 Bitcoin, die da geklaut worden sind. Zu der Zeit, das war so zwischen 2019 und ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, aber 2019 bis 2021 rum. Und es war halt im Prinzip ein Bug in der Electrum-Software, dass so ein Electrum-Server halt so ein Pop-up generieren konnte, was dann super genau aussah wie die Oberfläche, wo dann auch ein klickbarer Link drin war. Gehe hier auf www.electrumproversionbesonderssicher.com oder so. Und da hast du dann halt eine Kopie der Webseite gesehen, hast halt eine Malware runtergeladen, die dir die Bitcoins abgenommen hat. Aber es ist ein bisschen komplexer, wie das dann zu dem Angriff gekommen ist. Und ich bin halt gefragt worden für den Dev Hack Day. Das letzte Mal hatte ich irgendwie schon ein Ticket bekommen für den Dev Hack Day als Gast irgendwie, ohne dass ich was vorgetragen habe. Und dann hat der Stick mich gefragt, kannst du was vortragen? Und dann ist mir das wieder eingefallen, dass ich das jetzt unbedingt nochmal erzählen wollte, weil viele haben das einmal gar nicht mitgekriegt oder viele haben es einfach vergessen irgendwie, dass es das gab. Und wir hatten es auch so gemacht, dass wir da nochmal Fragen und Antworten und nochmal diskutieren wollten, ist das jetzt immer noch, also kann jetzt das Bitcoin-Netzwerk immer noch so angegriffen werden, weil es auch Parallelen zum Bitcoin-Peer-to-Peer-Netzwerk gibt. Aber ja, also war jedenfalls sehr interessant und habe auch gutes Feedback bekommen bei dem Vortrag. Und hat super da gepasst irgendwie in dieses technische Setting und wahrscheinlich weniger auf die andere, auf die Konferenz.
Ja. Na, was ich wirklich interessant fand, es ist ja, wie gesagt, schon jetzt ein paar Jahre her, aber auch wie kreativ die Angreifer waren in dem Sinne, wie die wirklich versucht haben, jede Lücke auszunutzen, indem sie dann, da waren vertrauliche oder bewährte Server, waren ja irgendwie hart gecodet in die Software.
Naja, es gab so eine Default-List, ne?
Und dann haben die angefangen.
Die gibt's bei Bitcoin auch.
Dann haben die angefangen, also den Leuten die abkaufen zu wollen, ne? Und haben dann einfach über so.
Genau, die Domain.
Über so Broker gesagt, hier, für $50,000 willst du nicht diese Domain, du benutzt sie doch eh nicht mehr, willst du die nicht verkaufen und, super, also super clever.
Ja, das Traurige ist halt, dass da wirklich auch manche das gemacht haben und ja, im Nachhinein kann man, also bei, weiß nicht, sagt dann, ich wusste nicht, zufällig wollte da jemand meine Domain kaufen, aber ich glaube, das ist ein bisschen Ausrede. Also ich denke mal, einige von denen, die verkauft haben, wussten auch genau. Es gab angeblich wohl auch so Angebote, habe ich jetzt nicht persönlich gekriegt. Also ich war einer auf dieser Default-Liste sozusagen. Ich war so ein bisschen hardcoded in der Electrum-Software. Also das ist ja immer beim Peer-to-Peer-Netzwerk, brauchst du erstmal irgendwie den ersten Kontaktpunkt, damit du rauskriegst, welche anderen Electrum-Server existieren denn da. Das wie beim Bitcoin-Netzwerk. Man braucht erstmal ein paar Knoten, die man fragen kann nach anderen Knoten. Nodes ist, glaube ich, der bessere Term. Und also die sind dann auch angeboten worden, einfach den auszuschalten sozusagen. Und dann war die Chance halt höher, oder ist ein bisschen komplexer, aber die Chance war dann höher, dass man halt sich an einen böswilligen Elektrum-Server per Zufall verbindet, als jetzt an den, der einem nicht die Bitcoin klaut oder nicht dieses Pop-up produziert, was dazu führen könnte, dass man die Bitcoin.
Also die Angreifer haben jemanden bezahlt, nur dass sie ihren Server ausschalten, oder was?
Ja, ja, genau.
Und die Strategie hat einen tollen Namen, Mary Poppins Strategie.
Mary Poppins Strategie?
Ja, weil angeblich, ich weiß gar nicht, war das der aus dem Publikum oder sowas?
Einer hat das gesagt, ja.
Ist das in dem Film so, Mary Poppins, die suchen ja ein Kindermädchen und Mary Poppins kommt so angeflogen und pustet so einmal und alle anderen Bewerberinnen fliegen so weg und dann ist sie die Einzige, die da ist und wird genommen natürlich als Kindermädchen. Und
das ist
sehr
bildlich,
anschaulich
sehr
erklärt,
sehr gut.
Ja. Diese fiese Mary Poppins.
Ganz neuer Blick auf Mary Poppins.
Ja, 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 und ich fand halt auch so bemerkenswert, was ich mir auf jeden Fall gemerkt habe, dass halt dieser Angriff 2 Jahre gedauert hat oder lief, aber auch, weil es so lange letztlich gedauert hat, unter anderem, bis alle die Software abgedatet hatten. Also so dieses Learning daraus, wie träge, wie behäbig die Möglichkeiten ist, mit Leuten zu kommunizieren und die zu überzeugen. Und das ist ja auch so dieser Streitpunkt, der generell ist, ne? Zum einen muss es ja behäbig sein. Du willst ja nicht, dass jede Änderung sofort wieder durchgeht. Und zum anderen muss es aber auch irgendwie abgeschlossen werden. Und das ist 2000 Bitcoins, die da gestohlen sind. Du hattest, glaube ich, einen Screenshot von einem, der direkt 1400 verloren hat.
What?
Warte mal, war das derselbe?
Von dem ich eben geredet habe.
Das
ist die gleiche Nummer auf jeden Fall.
Wer weiß. Ja, interessant.
Er war anonym. Der Post war auf GitHub irgendwie so ein Anonym. Der hat natürlich nicht, also der hat seinen Namen, der hat einen neuen Account für gemacht.
Ja, also, ja. Weiß
man nicht, wer es war.
Wollen ja auch niemanden doxen. Aber wenn ihr Emsi mal auf einer Konferenz trefft und nichts mehr zu bereden habt nach langen Tagen, fragt ihn doch mal nach diesen Geschichten. Das ist eine gute. Oder du schickst alle deine Screenshots mal an Pete Rizzo und den Vortrag und der macht einen kleinen Thread raus oder du wirst Gastautor beim.
Also ich glaube, ich habe noch eine Mail gekriegt irgendwie, dass die PDFs habe ich auch hingeschickt, also das PDF mit dem Vortrag habe ich hingeschickt, dass das veröffentlicht wird, aber ich denke, die Folien alleine sind leider nicht ausreichend, das von den Folien zu verstehen.
Also nee, glaube ich auch nicht.
Ist, glaube ich, keine große Hilfe, ja. Aber ja, ich behalte das mal im Hinterkopf und werde mal gucken, ob man da nochmal einen Vortrag draus machen kann. Im anderen Setting vielleicht auch mit einem Recording oder so. Oder vielleicht, falls ihr mal Sommerloch habt oder so, kann man da vielleicht auch einen ganzen Podcast draus machen. Also ich habe jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Da gibt es mindestens eine halbe Stunde, eine Stunde was zu erzählen dazu.
Und es ist halt interessant und lehrreich tatsächlich.
Ja, das war auch die Idee, genau.
Selbst die Besten machen
Fehler. Und hat super gepasst da.
Ja. Wie war denn sonst so dein Eindruck von dieser Konferenz?
Ja, super. Also ich bin überrascht, wie professionell die das machen und wie reibungslos das alles läuft. Also einfach Top-Konferenz. Also kann man nichts anderes sagen. Nur vielleicht ein bisschen lang. Also ich habe dann schon, also gestern Montag, das war der Tag, nachdem ich, also Sonntag bin ich abgereist. Und Sonntag, naja gut, das war Reisetag, aber jetzt Montag, da habe ich schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch bin ich gegangen und dachte so, oh, es war doch ganz schön
das
lang.
Das ganze Bier, meinst du?
Mit vielen Leuten geredet und so.
Prager Bier.
Ja, das auch, ja.
Social Overkill.
Ja, so ein bisschen schon, ja.
Naja, du hast ja auch diesen Stress, dass du dann immer schon während des Tages dich besprechen musst, was machst du denn noch als Nebenevent und abends und sowas? Bist du heute, bist du bei den Cypherpunks oder bist du bei dem deutschen Meetup oder bist du, Wolf hat noch eingeladen zur Cocktailparty und wie kommst du hin und mit wem? Und das ist schon ein bisschen Konferenzstress die ganze Zeit, muss ich auch sagen. Also
ich will nicht sagen, wer es geschrieben hat, aber es gab eine schöne Antwort von Peter Todd. Also jemand hat geschrieben gehabt irgendwie so, wieder eine Konferenz mit den gleichen Leuten, man trifft die gleichen Leute, man spricht die gleichen Gespräche, es werden die gleichen Vorträge gemacht. Also so ein bisschen, ich kann es jetzt nicht 1:1 wiedergeben, aber so ein bisschen so sarkastisch halt irgendwie so. Ich freue mich jetzt auf die nächste Konferenz, wo ich alle schon kenne oder so. Und der Peter Todd hat echt eine Top-Antwort darauf gegeben, ja, dass das halt, dass sich viele Leute halt nicht leisten können, irgendwie durch die Welt zu reisen und zu allen Konferenzen hinzugehen, sondern die interessanten Leute kommen halt irgendwo hin. Und da waren ja auch bestimmt die Hälfte der Leute, würde ich schätzen, waren schon irgendwie da Tschechen oder so. oder nicht. Also Deutschland war sehr, also deutscher oder deutschsprachiger Raum war sehr, sehr vertreten auf der Konferenz. Also das hat man schon gemerkt.
Ist halt naheliegend.
Vielleicht auch, weil es nichts anderes Konkurrenzmäßiges gibt, ne? Aber es gab ja auch eine tschechische Stage und man hat da schon gemerkt, dass da auch ganz viele Locals irgendwie unterwegs waren. Und die hatten halt auf jeden Fall mal die Chance, da die ganzen interessanten Bitcoiner zu treffen und sich mit denen zu unterhalten und so. Und wie bin ich jetzt überhaupt darauf gekommen? Aber also das ist auf jeden Fall auch so eine Mitnahme irgendwie. Das ist halt sozusagen jetzt die, also für mich ist das die europäische Konferenz irgendwie, BTC Prag. Ich sehe da keine Konkurrenz dazu. Also in Konkurrenz nur in kleiner, also bestimmte Nischengeschichte oder bestimmte irgendwas. Aber wenn man die allgemeine Bitcoin-Konferenz, die mal so alles abdeckt, ne, mit dem Dev Hack Day halt auch noch die Techies, da bist du irgendwie bei
Riga ist also keine, wie haben die das? Keine Alternative oder ist es, wie würdest du das einfügen?
Ja, ich habe eine Karte, ja. aber ja, ganz früh schon gekauft. Aber also ja, das ist halt mehr so, ja. Die Organisation ist da so ein bisschen lascher, sage ich mal. Dafür ist es aber, glaube ich, auch günstiger, die Konferenz. Man bezahlt da weniger, aber man kriegt da auch so ein bisschen, also ja, das fängt dann da nicht pünktlich an oder so. So ein bisschen die Orga ist da so ein bisschen mehr. Es ist eine kleinere Konferenz und du hast halt meiner Meinung nach weniger internationale Gäste. Ein bisschen weniger, sage ich mal. Ist auf jeden Fall eine interessante Konferenz, aber ist nicht... Würde ich nicht mehr. Früher war das mal irgendwie, das ist, da musst du hin, da ist irgendwie ganz interessant. Ich glaube, das hat Prag jetzt so ein bisschen ersetzt. Also muss ich sagen, glaube ich. Es macht auch für mich jetzt ein bisschen weniger Sinn, diese beiden Konferenzen parallel zu haben. Also ich denke mal, irgendwann wird sich auch mal rauskristallisieren, dass es diese Konferenzen gibt. Aktuell ist es, das ist ja das was Peter Todd gesagt hat, ja, die Konferenz, die Leute. Und die Vorträge und die Konferenz, ja, die tingeln halt durch die Welt sozusagen, aber irgendwann ist es wahrscheinlich, sind es einfach zu viele Orte. Also irgendwie werden sich ein paar rauskristallisieren. Weil wenn man sich anguckt, wo man alles hingehen könnte, wenn man Geld und Zeit hätte oder sonst nichts zu tun, dann kann man sich da schon, also der Peter Todd ist ja auch
der ist überall, ne? Der ist immer da.
Der ist ja da. Also der macht alles. Also der ist Vollzeit-Konferenzgast. Und Speaker. Ich weiß nicht, ich glaube, der kann auch gar nichts anderes mehr machen. Der ist da voll eingebunden.
Den Eindruck
das geht auch. Halt, aber ich glaube, das ist nicht, sollte man so lange mitnehmen, wenn man will, wie man kann, weil ich glaube, das kann nicht auf Dauer so weitergehen. Das ist ein bisschen viel, also ich finde es schon ein bisschen viel. Wie meint ihr das? Was meint ihr dazu?
Du musst dir deine paar Sachen raussuchen im Jahr. Einfach alles mitnehmen, ja. Mach dich weich. Und dann hast du auch wirklich das Gefühl, dass du immer dieselben Leute triffst. Ich hatte tatsächlich sehr gute Gespräche mit Leuten, die ich noch nie vorher gesehen habe oder noch nie getroffen habe. Plus ein paar alte Bekannte. Das ist eigentlich eine ganz schöne Mischung.
Ich hatte ein kleines Highlight, wenn das gerade passt.
Ja, komm, hau raus.
Ja, und zwar der Matti Malin.
Ah, Sirius.
Sirius M., der wirklich irgendwie, ich habe hier gerade eine Seite offen, ich glaube, die erste Mail mit Satoshi war irgendwie 2. Mai 2009. Aha. Da hat er ihm schon irgendwie geholfen.
Ja.
Und der ist jetzt wieder ein bisschen bekannter geworden, weil er halt bei dem Prozess gegen Craig Wright ausgesagt hat und auch nochmal hier ein paar hundert Mails irgendwie veröffentlicht hat. Ganz frühe Mails, also private Mails vom Satoshi zu ihm und zurück. Und ich glaube, am letzten Tag ist mir eingefallen, das war eigentlich jemand, den ich unbedingt mal treffen wollte, ne? Und dann habe ich das zu dem Sebastian von Star gesagt und der meinte, der ist hier draußen, den habe ich gerade vorhin gesehen. Ich habe mich da schon mal ganz kurz mit ihm unterhalten, aber der ist wortkarg so irgendwie. Ich so, okay. Und dann sind wir angelaufen und dann war der da und dann haben wir uns da ganz kurz mal ein bisschen unterhalten, also nicht großartig. Aber es war halt irgendwie so interessant, ne? Also ich meine, das ist ja praktisch irgendwie, keine Ahnung, historische Persönlichkeit. Ich weiß es nicht, wie man es ausdrücken
möchte. Der hat Satoshi Index 1. Und, ja. Hat Satoshi persönlich getroffen. Oder nicht persönlich getroffen, nicht, ja. Aber persönlich mit ihm interagiert, ja.
Per Mail, ja. Und ihm geholfen, irgendwie das Forum aufzusetzen mit irgendwelchen PHP. Ich habe angefangen, die Mails mal zu lesen, aber das meiste ist irgendwie echt nicht interessant. sondern wie setzt man jetzt diese Webseite hier auf oder so, ist viel irgendwie. Aber es gibt Leute, die haben da was rauskristallisiert, was interessant, was Bitcoin relevanter ist, als das Forum aufzusetzen. Ich glaube, das Forum war es. Irgendwas mit PHP.
Ich höre auf jeden Fall ein bisschen
also Fanboy-Tum so raus. Ja, so ein bisschen, ja. Also ganz selten, aber das war schon so, irgendwie dachte ich mir so, wow, der war wirklich
irre. Da bin ich jetzt ein bisschen neidisch.
Also wenn es einen OG gibt.
Mit dem hätte ich auch mal gern gesprochen.
Ja. Siehst du?
Ja, das ist aber auch der Punkt. Ne? Du guckst dir dann doch die Liste an, wer ist denn alles da und lohnt sich das hinzufahren? Und letztes Jahr war irgendwie ja die große Nummer Michael Saylor, der erste Auftritt in Europa. Und du siehst ihn mal in echt, wie klein er ist und so. und dieses Jahr war er wieder da. Und ich habe das Gefühl, da hat man aber richtig gemerkt, wie sich sowas auch abnutzt. So, ja. dieses Ikonenhafte oder sowas. Also ich habe ihn nicht gesehen live, aber ich habe so gehört, dass es, ja, okay, es gab Leute, die haben Standing Ovations gemacht, einfach so grundsätzlich, weil sie so halt mögen, was er macht. Und aber andere Leute, die auch haben sich diesen Talk angeguckt. Ich glaube, auf der Seite, auf der offiziellen, steht bis jetzt immer noch nicht der Titel seines Talks. Und er hat ja dann irgendwie geredet über seine 21 Regeln, seine 21 Bitcoin-Regeln, die er hat. Und eine war irgendwie, habe ich gehört, du darfst niemals, 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 niemals deine Bitcoins verkaufen, außer irgendwie deine Familie stirbt. So, und man auch dachte, okay, ja, kann man, ja, ist so arbiträr, ne? Kannst du so machen, musst du nicht. Aber ich hätte auch gesagt, so, weil so Leute wie Marty Malmi irgendwie da sind, denke ich, oh, dann ist es vielleicht doch ein Event, wo es sich lohnt, hinzugehen, den mal zuzuhören.
Aber da vergleichst du ja auch wirklich zwei wirklich komplett unterschiedliche Personen.
Absolut, ja. Irgendwie. Zwei ganz verschiedene Versionen von Bitcoin, würde ich sagen. Ja. Also die stehen für ganz verschiedene Sichten von Bitcoin auch, oder?
Aber ich war jetzt auch gar nicht, also ich habe jetzt, ich war auch bei so, es gab dann nochmal so einen kleineren Talk mit ihm und er ist auch rumgelaufen auf der Konferenz und hat ein paar Sachen erzählt. Also ich fand es jetzt, ich habe immer gedacht, ja, warum ist der Michael Saylor so interessant? Aber er sagt schon interessante Sachen. Also es ist schon, man darf es nur nicht übertreiben. Also man kann den sich einmal im Monat, kann man da vielleicht mal was von ihm hören, aber dann wiederholt sich es halt schnell. Ich weiß nicht. Aber also ja, also der ist schon eine interessante Persönlichkeit, muss ich sagen. Habe ich jetzt für mich,
okay,
wo ich den mal in echt gesehen habe.
Was findest du an dem so interessant? Außer dass er Bullporn verbreitet?
Ja, er reißt einen schon irgendwie mit. Also es ist schon so interessant. Also ich habe dann auch die ganze Zeit gedacht, bist du nicht bullisch genug? Also wahrscheinlich ist irgendwo der Mittelweg halt irgendwo. Ich glaube, es ist schon ein bisschen extrem. Aber es stimmt ja auch teilweise, was er sagt. Ne? Es macht ja auch irgendwie Sinn. Also er hat dann nochmal erzählt irgendwie, dass seine Firma halt irgendwie rumgedümpelt hat. Irgendwie der Aktienkurs hat sich nicht bewegt, nicht hoch, nicht runter. Und er meinte, war so am sterbenden Ast. Und dann hat er halt Bitcoin gekauft. Und auf einmal ist die Firma halt ganz vorne mit dabei irgendwie. Und,
ja, aber Moment mal, wo ist sie denn mit dabei? Also wenn die herumdümpelt und auf dem absteigenden Ast ist und er ist der Chef der Firma, dann würde man sagen, okay, müsste man vielleicht mal gucken, wer hier verantwortlich ist für das Schlechte. Und jetzt, okay, hat er Bitcoin gekauft, aber das ist ja nicht, dadurch hat er ja die Firma nicht irgendwie revolutioniert und gesagt. Ja,
seine Firma ist jetzt nichts anderes als ein Bitcoin-ETF sozusagen auf Speed, also der mit Schulden.
Ja, ja, aber zu einem Zeitpunkt, wo es halt kein ETF gab. Also das ist schon, irgendwie so ein und er kann ja halt mit seiner Firma halt unheimlich viel Kredit aufnehmen. Und die Downside ist halt null, die Firma ist weg, aber die Upside ist halt unendlich. Also da muss ich schon mitgehen. Es hört sich wild an, aber es stimmt ja irgendwie.
Für ihn jetzt, oder für wen meinst du jetzt?
Das Maximale, was er verlieren kann, ist die Firma.
Für ihn, ja, klar, ja, sicher. Ja,
und für ihn war irgendwie klar, dass er die eh verliert. Also weil er halt nichts gefunden hat. Ich glaube, nur weil du gute Leute hast, das hilft nicht alleine, dass irgendwie eine Firma erfolgreich ist. Da ist auch viel Glück dabei irgendwie. Also klar, dass Apple jetzt irgendwie die größte Firma ist, das hat klar natürlich auch was irgendwie damit zu tun, was sie machen, aber sie waren vielleicht auch einfach beim richtigen Zeitpunkt, haben sie das richtige Produkt rausgebracht und wenn das iPhone irgendwie 10 Jahre vorher rausgekommen wäre, dann wäre es vielleicht überhaupt gar kein erfolgreich gewesen. Also da gehört auch Glück dazu. Klar. Und wenn du halt lange versuchst und es funktioniert nicht, keine Ahnung.
Er hat die Wildcard gezogen und sie hat sich bewährt. Oder dieser, wie heißt das, Hail Mary Pass? Einfach so auf gut Glück, ich habe nichts mehr zu verlieren, ich werf den Ball und ja gut, bisschen wird er auch natürlich Ahnung gehabt haben. Ist jetzt nicht nur.
Er hatte in diesem, also es gab da so ein Interview mit Nico Jilch, Das ist, glaube ich, aufgenommen, weil da stand eine Kamera.
War das vielleicht in der VIP-Area? Genau, MC, war das vielleicht in der VIP-Area?
Das war in der VIP-Area. Und dann sind alle hin und habe ich mir auch dazu gesetzt. Und eine Story, die hängen geblieben ist, ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ob der das vorher schon erzählt hat, ich höre nicht so viel, Michael Zeller, aber er hat da auf jeden Fall erzählt, dass er irgendwo bei irgendeiner Elite-Uni eingeladen wurde. Frag mich nicht zu was, es war auf jeden Fall wo so ein kleineres Setting mit ein paar Abschlussstudenten oder keine Ahnung, weiß nicht, so 30 Leutchens oder so. Und dann hat er halt vorgetragen, was er mit was er gemacht hat, was ich gerade erzählt habe, dass er halt dann Bitcoin gekauft hat und die Firma halt damit wieder den Aktienkurs hochgetrieben hat und die Firma halt jetzt weiter besteht und nicht rumdümpelt. Und dann sind die Studenten oder die Abschlussstudenten, ich weiß es nicht, was es genau war, nochmal gefragt worden irgendwie, ob die das denn auch, also was die denn davon halten. Und er meinte irgendwie, alle hätten irgendwie gesagt, ah, das hört sich ja schon irgendwie risky an. Aber für den Michael Zeller, für den war das völlig klar, dass das die einzige Möglichkeit ist, irgendwas zu machen. Und irgendjemand anders hat gesagt, ja, hört sich schon gut an, aber das ist ja irgendwie nicht verantwortlich den Aktionären gegenüber. Und er meint, es gab halt immer, oder das ist ja nicht der traditionelle Weg, wie man macht oder so. Und im Prinzip hat da fast jeder irgendeinen Grund gefunden, das nicht so zu machen. Aber für den Michael Zeller war das halt einfach 100% klar, dass das der richtige Weg ist und dass das funktioniert. Und ich sag mal, der aktuelle Aktienkurs gibt ihm recht irgendwie. Also irgendwie hat es funktioniert. Das habe ich so ein bisschen, das fand ich sehr interessant irgendwie.
Lass uns mal jetzt wegkommen von Michael Saylor. Ich weiß gar nicht, warum wir so lange über Michael Saylor reden. Es gibt ja eigentlich spannendere Themen. Aber
er lebt einfach rent-free in unseren Köpfen.
Ja, und ist halt, ich meine, die Videos sind alle noch nicht veröffentlicht, aber auf diesen ganzen Shorts, die sie jetzt schon raushauen mit den Highlights, da ist er auch drauf. Und da ist aber auch ein anderes tatsächlich, was da gelandet ist, was offensichtlich doch für Aufsehen gesorgt hat, und zwar von der Deutschen Telekom. mit der Ankündigung von Digital Monetary Photosynthesis. Hast du den Talk gesehen?
Ich habe drin gesessen, ja, aber ich habe es, also was er vorher erzählt hatte, war halt irgendwie, ja, er ist irgendwie in dieses Web3-Team gekommen und es war schon ganz am Anfang klar, dass er Bitcoin nicht erwähnen darf.
Ja.
Also nirgendwo darf Bitcoin
also erwähnt werden. Also ganz kurz noch, das war Dirk Röder, glaube ich, ist der Nachname, der bei der Telekom arbeitet, der hat über die Geschichte, wie die Deutsche Telekom zu Bitcoin steht, hat er, oder seine Reise in Bitcoin in der Deutschen Telekom hat er zusammengefasst.
Er hat halt gesagt, irgendwie, als er da angefangen hat zu arbeiten, war das klar irgendwie, weil wegen, ne? Also ich meine, das ist eine große Firma und in der Öffentlichkeit und bla, und manche Themen darf man dann nicht, manche Sachen dürfen nicht erwähnt werden. Aber er durfte das machen. Also angeblich haben sie irgendwie mindestens einen Bitcoin-Node laufen und Lightning machen sie scheinbar auch. Und deswegen kam diese Ankündigung. Also die ist halt praktisch, wir machen Bitcoin-Mining, ohne Bitcoin-Mining zu sagen.
Oder sie werden. Ja. Mal gucken, was da.
Ja,
sie werden.
Das heißt ja jetzt nicht, dass.
Und er ist ja dann auch wieder reingezogen. Er ist dann rausgerannt irgendwie und der Moderator, der ist dann noch hinterher, also oder der MC, der ist noch hinterher gerannt und hat ihn nochmal ins Mikrofon geholt und meinte, ja, was heißt denn das jetzt? Was, dieser Satz, den ich gar nicht wiederholen kann, was sagt denn der jetzt eigentlich aus? Macht er jetzt Bitcoin-Mining? Und hat er ja gesagt und ist gegangen.
Also, ja, aber es klang ein bisschen so wie, ja, es kommt jetzt.
We will.
We will. Also ja, also wir vielleicht lassen sie einen Miner laufen bei ihm im Büro, wer weiß.
Ja, Ankündigungen, da gebe ich ihnen nicht so viel für. Aber es ist ganz interessant, dass die da praktisch, es macht ja auch Sinn für eine Firma, sich damit zu beschäftigen. Auch wenn, also die gucken ja auch, was sie in der Zukunft machen. Da sind wir ja wieder bei dem Thema. Irgendwie dümpelt die Telekom rum oder gucken die sich Zukunftstechnologien an. Und scheinbar gucken die sich Zukunftstechnologien an, aber reden nicht so gerne drüber.
Wobei das ja auch wieder, ich finde es immer wieder überraschend, dass Mining eine Zukunftstechnologie ist. Aber wenn man sich das angeguckt hat, auch der Ausstellerbereich, wie letztes Jahr hatte ich das Gefühl auch schon, dass einfach die Hälfte aller Aussteller hatten was mit Mining zu tun. Und dass das so ein Riesenthema ist, finde ich immer wieder beeindruckend. Aber ja.
Ich denke, die Telekom, ich meine, die hat ja, also früher hast du da irgendwie so, also ganz früher irgendwie so Hebtriwähler, so machianische Sachen gehabt, die da irgendwie die Telefongespräche hergestellt haben. Das hat wahrscheinlich unheimlich viel Energie gebraucht. Und heute ist das alles digital und braucht einen Bruchteil der Energie. Also aber möglicherweise haben die da noch irgendwas übrig oder so, überdimensioniert oder so und können da irgendwie noch ein paar Bitcoin-Miner dazu stellen und müssen es vielleicht auch, weil vielleicht ist es nicht warm genug. Die haben ja unheimlich viele Vermittlungsstellen überall. Also Jede Stadt hat mehrere Vermittlungsstellen. Die haben überall Gebäude, die Telekom. Ich habe da jetzt keinen konkreten Vorschlag, was man da mit Bitcoin Mining machen kann, aber ich denke mal, da gibt es schon irgendwelche Ansätze, die da vielleicht für die Sinn machen, irgendwelche Edge Cases. Es muss was geheizt werden, weil sonst frieren die Computer ein oder so, weil es viel zu groß ausgelegt ist, das Gebäude oder so.
Okay, ja. Ist aber ein bisschen Spekulation.
Ja, schon. Aber.
Und man sieht jedenfalls, Bitcoiner sind überall irgendwo drin. Hm.
Das stimmt. Das kann man, glaube ich, mitnehmen. Was mir nicht so positiv aufgefallen ist, ist, dass meine Phoenix Wallet, ich da Probleme hatte zu bezahlen, weil die immer noch Probleme hat, den QR-Code zu scannen. Das fand ich so ein bisschen doof irgendwie. Man denkt sich so, das war die praktische Lightning-Erfahrung, die ich hatte. Mit der Blue Wallet geht's noch irgendwie. Aber, und krass ist halt, in Prag kannst du schon überall bezahlen. Quasi. Da ist man so ein bisschen traurig. Ich habe jetzt gerade bei uns hier in Leipzig fast. Also gibt es einfach super viele Stellen, wo du bezahlen kannst mit Bitcoin oder Lightning.
Ach so, mitten irgendwo in der Stadt oder was? Nee.
Ja. Also ich habe es jetzt auch nicht alles ausprobiert, aber die Karte ist wohl sehr, sehr gut gefüllt. Ich habe jetzt hier neulich mal auf btcmap.org unser kleines Café, wo hier in Leipzig der Stammtisch ist, mal eingetragen. Es war Geschäft Nummer 3. Ich würde noch gern sprechen über zwei Themen. Und zwar der Talk, den ich am besten fand, den ich auch mit großem Interesse gesehen habe, war Bitcoin as a Tool of Freedom. Der war nämlich mit Stella Assange unter anderem. Und zwar genau an dem Jahrestag auch, wo WikiLeaks 13 Jahre zuvor zum ersten Mal Bitcoin genommen hat. Wer war da noch dabei? Arsh Molu von der Human Rights Foundation und Lyudmila Kozlowska von der Open Dialogue Foundation. Und der war halt auch, den fand ich super interessant. Denn da ging es wirklich nochmal darum, die haben auch gesagt, ja, man kann sich hier irgendwie über alles streiten, ob jetzt alle Karnivore in Bitcoin sein müssen oder sowas. Aber wir müssen einfach nochmal zurückkommen auf die Frage, worum geht's eigentlich bei diesem ganzen Projekt? So, warum machen die Leute das? Und der war ziemlich intensiv. Und ich meine, die Stella Assange hat nochmal erzählt, wie es jetzt gerade läuft und über die Historie mit Julian Assange und Bitcoin und warum, wie wichtig das ist. Oder das haben alle drei ja gesagt, welche verschiedenen Gruppierungen auf der ganzen Welt wirklich angewiesen sind auf dieses Geld und nicht so, es ist auch ein bisschen die Kritik, was du vorhin hattest, ja, ich fahre hier zur Konferenz, ne, und kann mir das so leisten, aber so diesen privilegierten Blick einfach zu sagen, wir können da irgendwie uns über Bullshit streiten, aber es gibt Leute, die müssen dieses Tool haben und es ist so wichtig, das zu bauen. Und ich fand auch, das war zumindest aus meiner Perspektive bei dieser Konferenz ein Thema, was ich ganz oft wiedergefunden habe. Einmal diese Debatte, wie es jetzt weitergeht nach den Samurai-Verhaftungen, wie wichtig ist es, wie wichtig ist, dass die Open-Source-Entwickler einfach arbeiten können und dass die ihre Tools bauen und dass alle in der Pflicht sind, die auch in gewisser Weise zu wertschätzen und zu verteidigen und dass das wirklich ein Kampf ist. Und es gab auch Panels, da wurde richtig diskutiert, ist man jetzt in so einem Privacy-Krieg oder ist das Kampf oder ist das irgendwie eine andere Form? Und das war wirklich sehr präsent. Ich hatte auch das Gefühl, beim Cypherpunk-Meetup waren richtig viele Leute. Beim letzten Mal fand ich das ein bisschen leer, aber das war proppevoll dieses Mal. Und dass überall dieses Thema so präsent war, wie gehen wir jetzt eigentlich mit der Situation um, dass dieses Tool auf der Basisebene quasi angegriffen wird. Und das, deswegen fand ich es auch ganz interessant, weil ich hatte das Gefühl, es war so ein Weckruf an die Community, ne? Diese Verhaftung da, die haben einfach für so eine Unsicherheit gesorgt und alle sind irgendwie unsicher, was sie machen sollen. Und es ist aber dadurch wieder zu so einem Thema geworden. Und das fand ich ganz gut, dass das überall thematisiert wurde und darüber gesprochen wurde und dass wirklich diese Aufrufe kamen, wenn ihr heute euer Bier mit Bitcoin bezahlt, dann denkt dran, dass da irgendwo ein kleiner Entwickler sitzt und Open Source macht und undankbare Arbeit verrichtet und euch das ermöglicht, das Bier zu bezahlen. Und schickt genauso viel mal in so einen Defense Fund, Legal Defense Fund für so Entwickler, die bedroht sind von Klagen, oder sucht euch irgendein Projekt, was ihr unterstützt. Und auch diese Aufrufe sehr, sehr präsent waren, einfach selber zu coden, sich irgendein Projekt zu suchen und zu engagieren und irgendwie aktiver Teil davon zu werden und nicht nur passiv irgendwie da zu sitzen und zu sagen, ja, Number go up und jetzt haben wir hier die ETFs, das, was wir ja auch schon besprochen haben. Und da hatte ich das Gefühl, dass dadurch war diese Konferenz wichtig, weil das allen so ein bisschen unter den Nägeln gebrannt hat. Also mit allem kann ich jetzt, meine ich nicht alle, aber so gerade bei diesem Hackday war das sehr präsent, das Thema, naheliegenderweise. Aber auch in der großen Konferenz gab es wirklich diese Panels, wo ich sagen würde, die muss man rausnehmen und die kann man auch nochmal hier in Deutschland an andere NGOs schicken und sagen, guck mal, was hier wirklich passiert oder ob das nicht interessante Partner sind und überlegt mal, ob ihr Bitcoin nicht nehmen wollt, nicht weil ihr irgendwie da finanzielle Vorteile davon habt, sondern einfach aus Prinzip, weil es dieses Backup-Money ist, weil es genau eine Welt mit Bitcoin besser ist.
Resistance-Money, darum genau. Geht es in dem Buch.
Ja. Ja. Und das war aber wirklich, ja,
da haben wir eine Bogen.
Das war wirklich genau so ein Thema, was ganz häufig gekommen ist und wo ich dachte, das ist gut, dass das auch so genannt wird und dass das so eingemischt ist. Und das fand ich interessant zu beobachten, wie vielleicht jetzt wieder so ein Punkt erreicht ist, wo diese gesamte Bitcoin-Szene ein bisschen zurückfindet zu diesen Kernelementen, worum geht's bei Bitcoin wirklich und warum macht man das und warum ist es einfach wichtig, das zu machen. Und irgendwer meinte auf diesem einen Panel, ich weiß nicht, Chatham House Rules, sage ich nicht, es war so ein Privacy-Panel, der meinte auch, let's build Cypherpunk as fuck, Technology hidden as number go up. Und das muss irgendwie das Ziel sein. Und ich dachte, ja, das ist so ein bisschen die Essenz eigentlich, zu sagen, worum geht's, warum muss man das machen und warum ist es wichtig, sich darüber auszutauschen. Und ich hatte auch echt gute Gespräche und alle sind da in diesem Bereich irgendwie gerade so ein bisschen getriggert, aber ich halte das für eine gute Sache, ne? Das ist so, was ich mich halt gefragt habe, ist bei diesem Buch Genesis Book, da wird ja nochmal richtig schön erklärt, wie das auch war mit diesem Kampf um Kryptographie, ne, wo dann quasi auf T-Shirts der Code gedruckt wurde und Free Speech und sowas. Und man blickt da heute so zurück und denkt sich, ja, naja gut, die haben richtig gekämpft und ist ja gewonnen, ne? Was muss man denn jetzt noch machen? Aber dass quasi diese Auseinandersetzung, dass das was Kontinuierliches ist, was ständig stattfindet und jetzt war es halt gerade mal ruhiger. Aber jetzt kommt vielleicht wieder eine Phase, wo man sagen muss, okay, wo sehe ich mich denn in diesem Bereich? Was ist mir wichtig und worum will ich mich kümmern? Und das fand ich sehr gut, dass das so thematisiert wurde. Und es wurde aber auch vom Publikum entsprechend honoriert und angenommen. Das war wirklich erfrischend.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt bei den Crypto Wars 2.0 sind. Es hat schon angefangen. Also ja, also DAF ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erlaubt. Das ist ja jetzt gerade ein Tipp. Ich glaube, morgen oder so wird abgestimmt in der EU. Ach, ich verfolge das auch, die
Politik EU-Parlament, ist
so furchtbar,
ja.
Aber ja,
ist es noch gar nicht durch?
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung okay ist oder nicht. Nee, nee.
Achso, ich dachte, das wäre völlig klar, dass das abgeschafft wird.
Also nicht. Nee. Das kommt immer wieder.
Okay.
Ja. Also, das ist ja das. Es ist nee, wir machen es nicht und dann wird es auf irgendeine andere Art und Weise, ne?
Das heißt halt anders. Jetzt heißt Upload-Kontroll, Upload-Filter genau. Oder irgend sowas, ich weiß nicht, oder was?
Genau, und da muss man halt überall reingucken, ne? Weil wie will man es anders machen? Also ja, nee, es geht weiter. Also es wurde mal gewonnen, aber im Prinzip ist das ja, das ist ein ständiger Prozess. Da gibt es immer wieder Leute, die sagen, das mit der Verschlüsselung, das ist nicht gut. Wir müssen da reingucken.
Es kommt immer wieder. Das ist auch ganz natürlich, dass Staaten das immer wieder wollen und dass man da immer dagegen halten muss. Ja. Und es ist ja, finde ich, auch sehr, also mich hat ja sehr entsetzt, dass das eben kein Thema ist, dass zum Beispiel die Piraten ja gar keinen Sitz mehr gekriegt haben jetzt bei der EU-Wahl. Das halt, ja. Und die waren ja noch fast die Einzigen, die das überhaupt noch hochgehalten haben in der letzten Legislaturperiode. Und jetzt, also ich glaube, das ist für die meisten Parteien einfach kein Thema. Ja? Also Privatsphäre und so. Sondern da gibt es halt wichtigere Dinge. Ja? Und wichtigere Güter, die da abgewogen werden. Und dann ja, passiert sowas wie Chatkontrolle und Upload-Filter. Und
es ist halt, ja, ich verstehe, was du meinst, aber es gibt halt Leute, für die ist ein anderes Problem. Also es wurde ja dann auf Twitter auch ein bisschen rumgefragt, warum habt ihr die Piraten nicht gewählt? Hat der Patrick Breyer auch gemacht. Der hat gesagt, das ist, also da haben alle gesagt, die einen, ihr wart impfen und sowas, habt ihr euch falsch positioniert. Die einen haben gesagt, ihr seid zu rechts. Die anderen haben gesagt, ihr wart zu links. Aber ganz viele haben halt auch gesagt, naja, ihr wärt, so meine zweite Stimme hätte ich euch gegeben. Aber mein dringenderes Problem habe ich halt jetzt erstmal einer anderen gegeben. So dass du, wenn du bei ganz vielen auf Platz zwei landest, kriegst du halt keinen Blumentopf. Wenn die Leute nur eine Stimme abgeben können. Deswegen, man muss es leider sagen, diese Datenschutz und Privatsphäre ist halt auch ein privilegiertes Thema. Ne? Du musst es dir leisten können, dass das dein hauptsächliches Problem ist. Mit dem.
Na, ich weiß nicht. Da würde ich, glaube ich, nicht ganz mitgehen. Ich glaube, das ist schon wirklich essentiell freie Gesellschaft.
Ja, das will ich gar nicht. Ja.
Absolut, ich glaube das auch.
Absolut. Aber okay,
aber klar. Man sieht das Problem vielleicht erst, wenn man in einer privilegierten Lage ist. Oder man sieht es halt, wenn keiner mehr diese Freiheit hat, sieht man nachher die Auswirkungen. Aber das ist vielleicht nicht das Wichtigste im Leben eines Menschen, der nichts zu essen hat oder so. Ja,
Schwierig, ja. Aber auf jeden Fall ist es nicht präsent bei vielen Leuten, ne? Genau. Und natürlich auch, zufälligerweise ist die Abstimmung natürlich gerade bei so einer Fußball-EM. Mhm.
Ey, morgen ist auch Deutschland-Spiel, ne? Ach so. Das war doch letztes Mal genauso auch.
Ja, das war schon mal, ne? Das habe ich schon mal genauso gemacht.
Das ist. Tja.
Gut. Wir haben jetzt hier, ich weiß nicht, also.
Achso, ich war ja nicht da bei der Konferenz. Ja. Noch bei der Konferenz. Aber ein Ding habe ich mitgekriegt und das fand ich sehr lustig. Wart ihr im Parallel die Polnis?
Nee, aber ich habe es auch
gesehen. Habt ihr das Bild gesehen? Tell us more about Bitcoin, Daddy Pick.
Ja.
Das war großartig. Das Parallel die Polnis ist ja so ein großes Haus in Prag und die haben halt, das ist eine schöne große schwarze Fassade und die haben ein riesiges Plakat da scheinbar draußen aufgehängt, wo halt so ein Peppa Pig Ausschnitt drauf ist mit Sailors Gesicht halt als Daddy Pig. Und dann sagt Peppa halt so, tell us about Bitcoin, Daddy. Tell us more about Bitcoin, Daddy. Das fand ich eine ganz großartige Kritik an dem aktuellen, an sozusagen dieser anderen Vision von Bitcoin, wo Resistance Money jetzt nicht so wichtig ist.
Ja.
Vielleicht sehr spannend.
Das war übrigens im Zusammenhang mit der Monero-Konferenz, die da stattgefunden hat.
Ja. Also, ach, war die zeitgleich?
War auch noch.
Jetzt?
Die war wohl das Wochenende vorher.
Ah. Also. Mhm.
Naja. Naja, auch weil es da schon Überschneidungen gibt. Also ich glaube, das war so ein bisschen der Gedanke auch, zu sagen, ja, dann kommt man halt zwei Wochen hierher, die sich für beides interessieren. Da soll es Leute geben, habe ich gehört.
Was? Ja. Die so viele Konferenztage hintereinander ertragen.
Ja. Ja.
Okay, machen wir Schluss, oder? Ich glaube,
reicht.
Ich glaube, es war eine lohnenswerte Konferenz und man konnte da mit ganz vielen verschiedenen Ansprüchen hingehen und auch für einen schmalen Geldbeutel. Und ich glaube, jeder konnte da das finden, was ihn interessiert, ob man jetzt ein Sailor Moon Fanboy ist oder ein Hater oder also ich hatte mich für dieses Kernthema von Bitcoin wieder mehr interessiert und habe da gut meine Sachen gefunden und andere Sachen habe ich gar nicht mitbekommen, aber war wahrscheinlich auch interessant.
Also eine Sache, die man wirklich noch zugute halten muss, ist, dass es wirklich eine Bitcoin-Only-Konferenz ist, was man auch an den Ausstellern und so weiter sieht. Klar gibt es dann immer die Exchange, die auch andere Coins hat und sowas, aber das ist nicht Thema. Also es ist wirklich, das ist vielleicht noch so ein bisschen herausstechend, wo ich jetzt den Baltic Honey Badger auch verortet hatte halt, ne? Wenn man die miteinander vergleicht, beides halt wirklich Bitcoin-only, wobei, wenn du woanders hingehst, ist halt immer, ne, dann die anderen haben halt irgendwie Kohle und dann gibt's halt auch noch andere Vorträge auf der Bühne und so ein Zeug. Und ach, was war denn das? Ach ja, das war die Trezor-Ankündigung über den neuen Trezor. Es gibt jetzt einen neuen Trezor, haben sie angekündigt und da hat wirklich der CEO, war das, glaube ich, hat dann noch gesagt, ja, ich weiß, es kommt jetzt ein bisschen schlecht an, aber ich will es erwähnen, weil manche Leute interessiert es halt doch und ja, wir unterstützen auch folgende Coins noch. Und das war so eine Slides von allen und da hat er sich vorher schon, bevor er sie aufgerufen hat, entschuldigt. Also das ist so der Level da. Ja.
Stimmt, das muss man zugute halten und ich würde auch sagen, ich würde Ihnen wünschen, dass das so finanziell eine gute Veranstaltung war dieses Jahr, dass Sie tatsächlich nächstes Jahr durchziehen. Der Termin steht ja schon fest, wieder Mitte Juni. Es wäre tatsächlich schade, wenn es das nicht mehr gäbe, weil die Community braucht so Kumulationspunkte. So, das ist das Siedesteinchen, was in die Community reingeworfen wird und da kocht dann irgendwie alles hoch und halt auch Sailor irgendwie Hate und alles, aber es braucht schon diesen Austausch, glaube ich. Alles nur online zu machen, ist keine Option.
Außer Socratic, das kann man schon
sagen. Das werden wir jetzt sehen, ob das funktioniert. Ich bin sehr gespannt.
Okay,
MC. Um nochmal zurückzukommen.
Ja, dann wünschen wir dir dafür auf jeden Fall viel Erfolg für die Premiere.
Auf jeden Fall.
Und dass sich das etabliert. Und dann schauen wir mal weiter, wie sich der Rest entwickelt. Ansonsten ist jetzt hier Sommerferien.
Ach,
endlich.
Schluss mit Bitcoin.
Ja, Schluss. Wir machen nur 101 Folgen und dann machen wir jetzt Feierabend. Nein, mal gucken, was da noch kommt. Gut, das war's. Ne? Schönen Dank, Emsi, dass du so spontan eingesprungen bist. Ich meine, das kann auch nicht jeder.
Gern. Immer gern. Jetzt, ich bin ja jetzt schon ein bisschen zufrieden. Ich hoffe, der Podcast kommt bei den anderen auch jetzt besser an, als wenn ihr da euch zusammen. Nichts gegen euch im Einzelnen, aber.
Aber zusammen seid ihr schlimm.
Dynamik, da fehlt da die dritte Person. Ist also, ich muss da auch nicht immer dabei sein, aber das Dreier, so im Dreiergespann funktioniert es besser.
Interessante Kritik, danke. Oh, okay. Danke für dieses Feedback. Das ist,
sagen wir so, mindestens drei, oder? Es dürfen auch mehr werden.
Ja, es gibt wahrscheinlich auch ein oberes Limit. Zwei ist zu niedrig, gut.
Gut, dann machen wir jetzt Feierabend zu dritt.
Jo.
Und hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.